Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Bademantel und Erdnussflips. Hier sind wir wieder, die gut gelaunte Jasmin und der...
Und der Martin, fast ebenso gut gelaunt wie du. Aber du bist, glaube ich, besser gelaunt, weil du kommst gerade von was?
Von einem netten Frühstücksbrunch. Das ist ein schönes Ritual, lieber Martin. Und Rituale sind ganz wichtig.
Rituale sind sehr wichtig. Was ist an eurem Brunch denn bitte schön ritualisiert?
Naja, dass wir uns mit ein paar Mädels in regelmäßigen Abständen zu einem Frühstück treffen. Regelmäßig gleich Ritual.
Also das ist so eine Mädelsveranstaltung. Das kenne ich ja aus Köln. Da ist ja sowas, was mehr als einmal passiert, bereits Tradition. Und das ist ja nicht weit vom Ritual entfernt. Wo wir gerade über Rituale plaudern, ganz zufällig komme ich jetzt darauf, nicht, dass wir uns irgendwie abgesprochen hätten.
Nein.
Also, wann das jetzt irgendwie hörbar sein wird, was wir heute machen, das wissen wir nicht so genau. Wir schätzen ja mal irgendwann nach Ostern. Aber jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, ist Januar und ich wollte schon lange mal über Weihnachten und Silvesterrituale reden.
Na, da sind wir doch beim Thema.
Wir haben nämlich keinen Weihnachtsbaum.
Ihr habt keinen Baum und keine Rituale oder nur keinen Baum?
Rituale en masse natürlich, aber wir haben keinen Baum. Warum haben wir keinen Baum? Also, folgende Geschichte. Natürlich hatte ich als Kind bei meiner Mama einen Baum, logischerweise, wo sich dann, naja, Mutter und das einzige Kind, naja, es kamen ja noch meine Cousins dazu, ne, aber den hatten wir immer, aber Mutti war ja pragmatisch. Ich glaube, wenn es damals schon Plastikbäume gegeben hätte oder so diese Faltbäume, die es seit neuestem gibt, dann hätte sie das gemacht. Auf jeden Fall hatten wir niemals echte Kerzen. So teuer, macht Dreck und könnte brennen.
Könnte brennen. Du den Baum? Du sagst, ich hatte einen Baum. War das dein persönliches?
Ja, ich war ja Bestandteil dieses Haushaltes, bestehend aus zwei Personen. Ja, wir hatten einen Baum, wir hatten sogar im Garten nochmal eine Tanne geschmückt mit so einem Außenlichtergedöns, was damals, das war wahrscheinlich Baujahr, frühe 70er Jahre, wenn eine Kerze kaputt war, waren alle kaputt. Also das war furchtbar. Wenn da irgendwas kaputt war, musstest du alle Kerzen überprüfen. Schlimmes Ding. Jedenfalls, das hatten wir draußen, wir hatten drin auch einen Baum. So, dann war ich ja irgendwann weg von zu Hause.
Das ist doch schon ganz schön viel Lametta.
Ja, Lametta gab es früher auch. Also früher gab es ja mehr Lametta, hat ja Lorio auch schon festgestellt. Früher war mehr Lametta. Ja, auch wurde dann aber zugunsten von irgendwelchen hölzernen Christbaumkugeln verlassen.
Das Hölzerne, damit das Kind es bloß nicht kaputt machen kann.
Wahrscheinlich. Ich glaube, das Lametta ist auch so ein bisschen der polnischen Verwandtschaft geschuldet. Die haben es ja immer gerne ein bisschen opulenter. Die gab es dann ja irgendwann nicht mehr. Und dann war ich halt weg. Aber man kommt ja Weihnachten wieder nach Hause. Das macht ja jeder.
Mhm.
Wie war das bei dir? Also du bist ja auch irgendwann, ihr hattet einen Weihnachtsbaum, wahrscheinlich total korrekt.
Nein, hatten wir auch nicht. Wir haben wieder eine Gemeinsamkeit, Martin. Wir hatten auch keinen. Doch als Kinder schon, genau wie bei dir. Als Kinder, stimmt, hatten wir einen Baum. Aber in meinem Erwachsenenalter habe ich jetzt auch keinen Baum mehr.
So, jetzt mal weiter. Ihr hattet einen Baum, wie es einer ordentlichen deutschen Familie gebührt.
Der deutschen Familie mit dem persischen Vater, ja?
So richtig deutsch war das hier bei uns auch nicht. Ne? So, und das hattet ihr und dann bist du irgendwann ausgezogen, bist aber, wie das ja am Anfang so üblich ist, unter Menschen, die frisch ausgezogen sind, um sich weiterzubilden, zu Weihnachten vermutlich zu deinen Eltern gefahren, zumindest am Anfang.
Ja, so war es, genau.
Gab es den Baum noch?
Irgendwann gab es den nicht mehr.
Okay, also du hast ein Weihnachten bei dir zu Hause erlebt, wo es keinen Baum mehr gab.
Ja, und als wir größer waren, gab es keinen Baum mehr.
Weil deine Eltern gesagt haben, für das undankbare Pack, die nur zu Weihnachten kommen, lohnt sich das nicht? Oder?
Ich habe keine Erklärung, die mit dem einhergeht.
Du solltest das dringend abklären.
Ja,
jedenfalls war das bei mir genauso.
Mhm.
Also, und dann war ich ja dann verheiratet, aber hatte noch keine Kinder. Und dann fuhren wir zu meinen Schwiegereltern, weil da gab es ja noch die jüngeren Brüder und die hatten da ist alles tiptop ritualisiert. Ne? Da gibt es das Weihnachtszimmer, das Glöckchen, wo keiner reinkommt, die Lieder, die vorher gesungen werden müssen und das komplette Programm. Und da meine Mutter in der Nähe wohnte, wurde die einfach mit eingeladen.
Ja, das ist doch prima.
Ne, das war so weit, so gut. Dann kriegten wir jetzt selber Kinder. Was war zu tun? Alle anderen haben dann gesagt, liebe Eltern, es war immer nett mit euch, aber wir machen das jetzt irgendwie selber. Irgendwie haben wir diesen Absprung nie geschafft. Das heißt, wir sind also dann immer zu meinen Schwiegereltern gefahren.
Was vielleicht ja auch praktisch war, oder?
Was praktisch war, ja, was praktisch war, weil natürlich stimmte da der Service. Ich musste mich an der Kocherei schon relativ lange beteiligen.
Mhm.
Aber meine Schwiegermutter hat das alles wunderbar gemacht. Und solange meine Mutter noch konnte, kam sie auch. Meine Mutter war dann erst später hier im betreuten Wohnen in Köln. Dann habe ich die dann am ersten Weihnachtstag besucht. Die konnte man aber dann nicht mehr da hin und her fahren. Und meine Schwäger, die kommen halt auch noch. Der eine Schwager wohnt auch in Köln und der andere Schwager wohnt in der Nähe bei Mönchengladbach irgendwo und der kommt dann halt auch. Jetzt geht das Ding ja weiter. Irgendwann ist ja meine Schwiegermutter gestorben vor 5 Jahren. So.
Und damit der Weihnachtsbaum?
Der Weihnachtsbaum wird jetzt von meinem jüngeren Schwager, der fährt immer ein paar Tage vorher zu Opa. Dann gehen die den Weihnachtsbaum holen, dann wird der Weihnachtsbaum von Onkel Hanni geschmückt, aber es darf immer noch keiner rein. Und lustigerweise, meine Kinder finden das auch irgendwie weiterhin cool. Also die eine, die wird ja jetzt schon 22, aber die würde niemals in das Weihnachtszimmer reingehen.
Okay, es gibt also das Weihnachtszimmer, es gibt einen geschmückten Weihnachtsbaum, wenn auch nicht von dir oder deiner Frau geschmückt. Aber von der Anverwandtschaft.
Wir hatten nur noch nie einen in dem Haus, wo wir normalerweise wohnen. Also ich muss, wenn ich einen Weihnachtsbaum sehen will, der sogar wenn er für mich bestimmt ist, muss ich woanders hinfahren.
Oder du darfst.
Ich darf. Früher war das dann auch noch ein bisschen anstrengend, weil die Kinder natürlich in der Kirche dann irgendwas gemacht haben, Krippenspiel und sonst was. Und dann musste man schnell nach dem Krippenspiel weg und zu Oma fahren und damit das da irgendwie alles so war. Und das mit den Geschenken wurde dann irgendwann runtergefahren. Nicht für die Kinder, die kriegen natürlich immer noch alles hinten und vorne reingestopft, wie sich das in Deutschland gehört. Aber wir haben jetzt ein Losverfahren. Wir wichteln vorher, ziehen irgendwie im Oktober das los. Ich hatte dieses Jahr lustigerweise die Gattin gezogen. Das ist relativ einfach dann. Und meine Schwäger sind auch einfach, die kriegen Alkohol.
Ich wollte gerade fragen, ob es Schrottwichteln ist oder echt.
Nein, es ist schon ernsthaft. Es ist schon ernsthaft. Also man muss sich schon so ein bisschen Mühe geben. Das führte dann auch dazu, dass ich zum Beispiel meine Frau hat, die habe ich vor 2 Jahren, habe ich die auch gezogen. Ich weiß nicht, die sind gezinkt, die Lose.
Ich wollte gerade sagen.
Da stimmt was nicht.
Der will jemand was schenken, deswegen schustern sie dir immer das Los zu, damit du
wahrscheinlich, weil
zerbrechen darfst.
Oder wollen die natürlich nicht haben, ist ja klar.
Warum?
Ja, ich glaube, für Schwester und Bruder scheint schwierig zu sein. Hab ich keine Ahnung, hab ja sowas nicht.
Ja, da muss der kreative und einfallsreiche Ehemann dann ran.
Ja, der kreative und einfallsreiche Ehemann, der mittlerweile auch schon Gastzugang zum MoMA-Giftshop hat, weil das ist der beste Museumsshop, den es überhaupt gibt. Und die hat total abgefahrene Sachen. Da habe ich schon mehrere Sachen zum Weihnachten bestellt, tatsächlich aus New York.
Da siehst du, da geht mir die Ideen nicht aus.
Nee, also, so, jetzt geht er aber weiter von wegen Ritualisierung. Das Essen ist auch ritualisiert. Es gibt immer Schweinefilet die nennen das Schweinefilet in Champagnersoße. Nun ja, also es ist hauptsächlich eine helle Soße, die von weitem auch mal einen Schluck Sekt gesehen hat. Das hat meine Schwiegermutter dann immer gemacht. Und als dann Oma nicht mehr lebte, dann hieß es dann, es kann ja nur einer machen. Und dann wurde ich beauftragt, das zu machen, musste aber vorkochen. Also irgendwann, 2 Monate vor Weihnachten, musste ich das komplette Weihnachtsmenü hier bei uns in der Küche vorkochen. Alle haben gesagt, okay, das ist in Ordnung, beziehungsweise scheißegal, ob in Ordnung, aber das schmeckt so wie bei Oma.
Das heißt, es sind alle angerückt und haben Probe gegessen.
Richtig.
Okay. Und das musst du jedes Jahr machen oder nur beim ersten?
Muss ich jedes.
Aha. Also Martin, das würde ich hinterfragen. Ich glaube, die legen dich rein. Wahrscheinlich ist dein Essen sehr schmackhaft und die wollen das 2-mal haben.
Das könnte natürlich sein. Nein, ja, das Probeessen gab es auch nur einmal. Und dazu kommt dann noch der Nachtisch. Den habe ich schon zu Omas Lebzeiten eingeführt. Da gibt es nämlich Creme Brûlée. Creme Brûlée ist ja arch lecker, aber erfordert verdammt viel Vorbereitung. Also du musst am Tag vorher machen, das muss dann irgendwie gekocht werden, dann muss das auskühlen, bla bla bla. Für die Kinder immer super, weil die können dann den Zucker anzünden am nächsten Tag, finden die klasse. Also beziehungsweise einige von denen.
Aber auch dafür bist du zuständig, für die schreiende Creme, die brüllende Creme?
Genau, für die brüllende, ich glaube, es heißt eigentlich verbrannte, ne? Aber die brüllende Creme ist, finde ich, einen guten Titel eigentlich für uns.
Ja, das stimmt. Das ist der Titel der heutigen Sendung.
Ja, also die brüllende Creme ist schon ganz gut. Oder der Nachtisch, der brüllte, wir können uns das ja noch. Jedenfalls Das ist also bis zum Essen hin ritualisiert und deswegen, es wird immer noch Udo Fröhliche gesungen, also es werden drei Lieder gesungen, es wird immer noch Udo Fröhliche als letztes gesungen, dann verabschiedet sich Opa unter fadenscheinendsten Gründen und kurz danach bimmelt das Glöckchen.
Na sowas. Singt ihr denn nur diese drei Lieder oder noch
andere? Nein, da wird noch mehr gesungen.
In Begleitung schrecklicher Blockflötentöne?
Nein, die Blockflöte, ich habe dir ja mein Lieblingsblockflötenstück letztens zukommen lassen. Ne?
Ich erinnere mich.
Dieses Ave Maria, das kann jeder, der es möchte, kein Ave Maria, in Klammern Shitty Flute, mal googeln. Es ist wirklich fantastisch.
Das lohnt sich.
Ja, aber nur die ersten 10 Sekunden danach kann man es nicht mehr aushalten. Nein, Blockflöte hat niemand gespielt, alle haben Klavier gespielt. Natürlich steht in Bildungsbürgerhausen im Wohnzimmer ein Klavier.
Mutter, wir dann.
Dem dann jetzt mittlerweile nur noch die Gattin spielt. Die kleinen Rackerchen, die haben ja irgendwann mit dem Klavierspielen aufgehört und möchten das auch nicht wiederholen.
Naja, Klingenglöckchen werden sie ja wohl noch hinkriegen.
Ja, das würden sie wohl, aber wir lassen es dann die Frau machen, die ist am Klavier am sichersten. Und ja, und dann geht das auch, dann gibt es da, und dann liest Opa die Weihnachtsgeschichte, hat er auch schon immer gemacht.
Das ist ja wirklich sehr ritual.
Nee, das Essen war vorher. Das Essen, muss man dazu sagen, das richtige Essen ist am ersten Weihnachtstag. Also das mit dem Filet in Champagnersoße und Creme Brûlée. Jetzt musste ich mir früher, hat Oma da irgendwas hingehauen, da muss ich jetzt immer improvisieren. Ich war für Raclette, weil es einfach wollte.
Ja, bei uns gab es immer Fondue.
So, weitaus gut. Das sind die Weihnachtsrituale, nicht der Familie Dambovi, sondern der Familie, die mich adoptiert hat. Wie sind deine? Jetzt guck.
Ja, wir haben nicht so viele, weil ich sagte gerade ja schon, bei uns gab es immer Fondue, das habe ich sehr geliebt, mochte ich gern. Dauerte meinem Vater aber immer zu lange, der sich dann fragte, warum man die Fleischstückchen einzeln aufspießte, warum man die denn nicht alle zusammen in den Topf werfen konnte und dann hinterher rausfischte. War so ein bisschen schade. Was wir als Kinder geliebt hatten, war dann auch der Gesang, den wir allerdings mit Blockflöte unterlegt hatten, waren wir ganz begeistert. Die Eltern wahrscheinlich auch mit Ohrenschmerzen. Und wir haben immer gerne Klingenglöckchen gesungen, denn mein Vater, wie gesagt, mit Migrationshintergrund, kann schlecht Ös und Üs und so sprechen. Deswegen für uns Klingenglöckchen.
Drecksbande. Also ja, was mit möglichst vielen. Wir möchten bitte ein Weihnachtslied mit möglichst vielen Umlauten.
Genau, das war total lustig, weil er dann immer Klingenglöckchen sagen und lasst mich ein, ihr Bubchen, lasst mich ein ins Stubchen. Das fanden wir sehr schön.
Fand ihr, ja. Und ihr habt auch noch ein Pupchen gelassen danach wahrscheinlich.
Genau, also das war nett. Sonst würde ich sagen, was wenig ritualisiert, dass wir natürlich ganz klein waren, ja, erinnere ich mich auch an dieses Glöckchen und Die Langeweile, die man als Kind hatte, bis es dann endlich war, dass man in das Weihnachtszimmer durfte. Nervtötend.
Wir warten aufs Christkind. Das lief doch früher immer im Fernsehen. Da kam dann immer Michael aus Lönneberger und diese ganzen Dauerbrenner. Und die hat man sich natürlich in Ermangelung vernünftiger Streamingdienste früher alle reinziehen müssen. Es war langweilig.
Ja, kannst du dich daran erinnern? Ich weiß noch, das war richtig quälend als Kind.
Gerne, furchtbar. Ne, das passiert ja nichts. Und es wussten ja alle, heute Kinder wird es was geben. Ne? Aber bis dahin, guck mal, wo ihr bleibt. So.
Ja, und es war ja wahrscheinlich so, dass die Eltern totalen Stress hatten, ähnlich wie du, um das Menü auf den Tisch zu zaubern. Ich weiß jetzt nicht, beim Fondue die Soßen vorzubereiten, keine Ahnung. Und jedenfalls, die waren im Stress, wahrscheinlich auch noch die Geschenke einzupacken und so weiter. Und die Kinder konnten kaum ihre Ungeduld im Zaume halten. Ansonsten erinnere ich mich an wenige Rituale. Ich weiß aber, es gab auch die Weihnachtsfeiern bei Oma und Opa. Die waren natürlich dann immer besonders opulent. Da hat Oma schon Tage vorher angefangen zu kochen. Und dann kam auch der Onkel und die Uroma und der Uropa.
Das war aber jetzt wahrscheinlich nicht an Heiligabend, wart ihr wahrscheinlich mit der Kernfamilie.
Wahrscheinlich und sind dann wahrscheinlich am 25., 26. zu Oma und Opa. Und da erinnere ich mich auch noch an ein grandioses Weihnachten, denn meine Oma wollte sich dann immer an Gerichten versuchen, die irgendwie ungewöhnlich waren. Also es gab dann nicht jedes Jahr, was weiß ich, den Braten oder den Truthahn oder was auch immer es gab, sondern es gab dann neumodischen Kram, so nenne ich es mal. Und an einem Weihnachtsfeste meinte sie dann, russische Eier mit Kaviar kredenzen zu müssen.
Angeblich das Lieblingsessen meines Vaters, aber der ist so früh gestorben, ich weiß es nicht mehr.
Wie dem auch sei, sie hat das also auf den Tisch gezaubert. Und mein Uropa war zu diesem Zeitpunkt zum dritten Mal verheiratet, schwere Nöter, mit der dritten Gattin, die war so alt wie meine Oma. Also kannst du dir vorstellen, also die Gattin war so alt wie die eigene Tochter?
Ja, ich habe ein, oh ja.
Kannst du dir vorstellen, dass das Verhältnis zwischen Tochter und neuer Ehefrau nicht besonders gut war? Also die beiden hatten so eine Art Konkurrenzverhältnis, was ich aber als Kind damals überhaupt nicht verstanden hatte. Und die dritte Frau nannte ich immer Tante Else. Und Tante Else kam vom Dorf, einfaches Leben gewöhnt. Und hatte in ihrem Leben noch keine russischen Eier erlebt oder gesehen oder gegessen. Und dann gab es die also an dem Abend und irgendwie wurde Tante Else schlecht. Ich weiß nicht, ob es an den russischen Eiern lag oder Eierlikör oder woraus auch immer. Jedenfalls musste Tante Else sich dann offenbar übergeben, hat es aber nicht...
So richtig schlecht.
Hat es nicht mehr ins Badezimmer geschafft und hat meiner Oma am heiligen Abend vor den Fernseher gekotzt.
Ja, ich sag mal, Fest der Liebe all überall.
Mein Bruder und ich standen in der Küche, wir haben uns nicht mehr eingekriegt. Die Stimmung war natürlich im Eimer, aber ich fand es irgendwie ganz amüsant. Aber ich erinnere mich noch an dieses Weihnachtsfest. Ich glaube, das hat in der Familie nachhaltig etwas zerstört.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man dann das ganze Konzept nochmal durchdacht hat. Ja, inklusive Tante Else.
So war es wahrscheinlich.
Aber ihr habt im Moment russische Eier. Ist da meiner Meinung nach nur irgendwie hartgekochtes Ei und irgendwas Senf oder Mayo drauf? Und weil der Nachkriegsmensch sich mal was gönnen wollte, auch noch zwei Krümel Kaviar drauf.
Genau so war es. Und wahrscheinlich diese fettige Mayonnaise oder was auch immer es war.
Es ist doch keine Alternative zum Braten.
Ja, den gab es wahrscheinlich auch noch. Ich kann mich nur daran erinnern, wie gesagt, dass Tante Else die russischen Eier nicht vertrug.
Es gibt ja auch die Kartoffelsalat mit Würstchenfraktion. Ne? Es gibt ja es gibt Menschen, die Heiligabend immer Kartoffelsalat mit Würstchen. Bei uns gab es, als meine Tante noch lebte, also die Mutter meines Cousins, da gingen wir nämlich am ersten Weihnachtstag hin und da gab es immer Heringssalat. Genau. Also den mochten nur meine Mutter und meine Tante. Wir lehnten das kategorisch ab. Der hatte schon so eine Farbe. Der hatte dieses Quietsch-Lila, wo du denkst, nee, lass mal. Aber das war den Muttis ja vollkommen scheißegal. Sie mochten das gern. Also gab es den Heringssalat. Und wenn die missratene Brut dann nicht wollte, hatten sie halt mal Pech gehabt. Wir kriegten dann auch irgendwie, damit wir nicht ganz da ohne was saßen, kriegten wir auch mit Würstchen mit Kartoffelsalat. Ist jetzt aber auch nicht das, wofür ich nachts aufstehe, muss ich sagen. Also,
aber immerhin hat bei euch offenbar niemand jemandem anderen vor die Füße oder den Fernseher
gemacht. Nein, der Reihe hat vor den es wurde aber auch nicht experimentell gekocht. muss man dazu sagen. Also meine Mutter konnte ja, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, überhaupt nicht kochen. Deswegen war unser Weihnachtsmenü irgendwann, wenn es nicht von wem fremd gekocht wurde, und so arg viel Personal hatten wir dann auch nicht mehr, war das dann von Bofrost oder einer der Vorgängerfirmen. Das war meist irgendwie sowas tiefgefrorenes Filet Wellington.
Okay, aber isst man nicht eigentlich ganz? Hat Bofrost nicht eine eingefrorene Gänsekeule mit Rotkohl und einem Klo?
Das war Mutti zu viel Driss. Also das war dir zu viel Arbeit.
Von Bofrost kommt?
Ja, aber ich glaube, die eingefrorene Gans, weiß ich nicht, ob die ganze Gänse ausliefern. So eine Gans ist ja ein Mordsviech, ne?
Ja, ich wollte ja nicht die ganze Gans, sondern so ein Schenkel, Gänseschenkel.
Ach so, Keule, Brust. Weiß ich nicht. Also da hat sie sich die Gedanken hat sie sich nicht gemacht. Die fand dieses Filet Wellington, das ist ja irgendwie Filet mit so einer Pampa drumherum und das Ganze in Blätterteig. Fand sie natürlich sehr schön, das macht ja nicht viel Dreck. Denn dann schiebst du diese riesen Blätterteigrolle in den Ofen. Irgendwann ist gut. Und dazu gab es dann auch, ich glaube, Risibisi, Reis mit Erbsen. Furchtbar, schmeckt auch nicht.
Also es sind für mich aus meiner Sozialisation heraus völlig untypische Weihnachtsgerichte. Aber ja, jedem das eine.
Ja, nee, es musste ja schnell gehen. Ich meine, dieses Filet mit Champagnersoße weiß ich jetzt auch nicht, wie das den Weg da an den Niederrhein gefunden hat. Ich glaube, das war eine Spezialität der örtlichen Metzgerei. Ich weiß es nicht genau. Hat sich dann aber etabliert als Weihnachtsessen. Meine Kinder stehen total drauf. Die würden das einmal die Woche essen. Wir hatten mal ein Weihnachtsfest, also das gibt's dann ja am ersten Weihnachtstag oder am zweiten Weihnachtstag sind ja immer noch Menschen da. Und dann isst er halt die Reste.
Ja, das macht ja auch Sinn. Erstens spielen sie immer nicht mehr da und zweitens müssen die ja weg. Ja, ich muss sagen, in der Zeit, als wir das Weihnachtsfest ausrüsteten oder ausstatteten, als die Kinder noch klein waren, da gab es tatsächlich dann auch Fondue, einfach weil ich das gerne esse. So, wenn man, wer kocht bestimmt. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass das Weihnachtsfest dann bei der Brut stattfindet. Und da wird es jetzt ganz klassisch. Da gibt es nämlich jetzt Gänsekeule, Rotkohl, Klöß, Soße, Creme Brûlée, wie bei dir. Salat dazu. Also das Menü ist deutlich aufgewertet, seitdem ich es nicht mehr ausrichte.
Also das wäre bei meiner Mutter nicht sehr schwierig gewesen, weil jedes Essen würde ihre Qualität locker übersteigen. Aber ich finde ja ganz auch super. Also bei unseren Nachbarn, die machen das ganz klassisch zu Hause, da wird dann irgend so ein Mordsviech an Weihnachten angeliefert und der Nachbar schiebt das dann in die Bratrohr und übergießt es 10-minütlich mit Fett oder so. Ich mag das total gerne, aber ich wäre damit alleine. Also weder meine Frau isst sowieso kaum Fleisch und wenn, dann nur natürlich das Schweinefilet vom Niederrhein. Und meine Kinder würden sowas überhaupt nicht essen. Deswegen sind wir ja auch ein bisschen limitiert.
Gibt es denn irgendwas Besonderes, ein besonderes Ritual, was man bei anderen Leuten nicht findet bei euch?
Was man bei anderen Leuten nicht...
Außer der Champagnersoße.
Ja, nee, ich glaube nicht. Also früher haben Oma und ich das versucht zu etablieren, dass wir am zweiten Weihnachtstag Traumschiff gucken mit allen.
Oh Gott.
Weil Oma und ich hatten so eine nur halb ironische Liebe zum Traumschiff. Natürlich ist das komplett kitschig und schwachsinnig. Wenn du aber schon 3 Tage lang gepichelt hast, wie das Weihnachten der Fall ist, kann das hochgradig amüsant sein. Also Oma und ich haben uns das immer stark angeguckt und fanden es immer witzig und haben vor allen Dingen auch alle Melodien immer lautstark mitgesummt zur Freude aller Anwesenden.
Das ist ja, na du ja.
Aber so, dass das Knallerritual, ich finde, das reicht mir schon, was wir da haben, weil es ist ja auch, wie gesagt, ich bin ja nur adoptiert. Aber das haben, glaube ich, viele. Also ich glaube, das ist jetzt nichts irgendwie total Außergewöhnliches. Wie geht's denn eigentlich weiter? Gibt es bei dir sowas wie ein Silvesterritual? Da kann ich ja gleich weitermachen.
Ja, bevor wir Silvester einleiten, schiebe ich mal eben Ostern ein, weil du ja eben sagtest, diese Serie wird wahrscheinlich zu Ostern ausgestrahlt. Und weil du gerade die Fernsehserie mit dem Traumschiff ansprachst, dachte ich so, was ich immer sehr schön fand, waren diese Sandalenfilme. Aber die kamen ja nicht Weihnachten, die kamen ja an Ostern. Und da war es nämlich auch immer so, dass wir die rituell mit der Oma uns immer anschauten. Und das waren natürlich immer die 10 Gebote mit Jules Brenner.
Ja, genau.
Ben Hur.
Spartakus.
Spartakus? Ja, was hat das mit Weihnachten zu tun?
Du weißt ja, er hat Sandalen an.
Ach so. Naja.
Daddy-Hater gab es noch nicht wahrscheinlich.
Nein, den gab es noch nicht. Nein, ich meinte jetzt Weihnachts-Sandalenfilme. Naja, und jedenfalls war es dann so.
Das machen wir natürlich auch. Also der Weihnachtsfilm, da sind wir uns aber einig, es muss tatsächlich Liebe geguckt werden.
Liebe?
Tatsächlich Liebe. Der mit Hugh Grant als Prime Minister. Der ist aber auch wirklich ein schöner Weihnachtsfilm.
Naja, es gibt ja beim Weihnachtsfilm haben wir 2 Fraktionen. Es gibt ja die Fraktion 3 Haselnüsse für Aschenbrödel.
Ja, das wollten die Weiber früher auch gucken.
Und es gibt die Fraktion der kleine Lord. Das waren immer die Weihnachtsfilme.
Okay, beides grausam. Also meine Kinder haben mit Oma beides geguckt. Ich war bei der Nummer raus. Als die Kinder dann, als sie noch klein waren und ins Bett gingen, habe ich mit Onkel Hanni stirb langsam. Das ist
ja, das ist ja wenigstens mal weihnachtliche Stimmung. Naja.
Ja, das ist so ein Weihnachtsfilm, der spielt an Weihnachten.
Zurück zu Ostern und den österlichen Sandalenfilmen, also den christlichen Sandalenfilmen. Wir gucken dann mit Oma auch jedes Jahr die 10 Gebote. Und am Ende ihres Lebens wurde Oma dann natürlich auch leicht tüdelig und auch ein bisschen dement. Und dann schauten wir also wieder die 10 Gebote mit Jules Brenner und meine Oma bemerkte dann, den Film kenne ich. Nur damals hat der Moses nicht mitgespielt, sag ich. Aber Oma, wer hat denn dann die 10 Gebote gefunden?
Genau. War das der Job? Man weiß es nicht.
Deswegen, das war immer schön. Aber solche Rituale mag ich auch.
Ja, also Ostern haben wir dann schon zu Omas Lebzeiten nach hier verlegt. Ändert ja am Zubereiter des Essens nichts. Da haben wir dann aber gesagt, wir machen nur ein Brunch.
Rituale?
Ja, wird aber immer unterlaufen, weil irgendwer schreit ja, der möchte was Warmes haben und das wäre doch alles nur halber Kram. Und ja, wenn man jetzt das 5. harte, abgekochte Ei sich reingezogen hat, muss da was anderes her. Ich muss dann immer seit einigen Jahren muss ich immer eine Tortilla machen.
Aha, eine.
Eine große.
Ach so, du sagst, das einzige?
Ja, es reicht. So viele Leute sind es nicht.
Okay.
So viele Leute sind es nicht und das wollen die dann immer komischerweise haben. Hat ja was mit Eiern zu tun, sind ja viele Eier drin. Aber warum das jetzt? Das ist so ein klassisches Ostergericht, was es dann an Ostern gibt. So wie die Creme Brûlée an Weihnachten. Und zwischendurch gibt es ja noch Silvester.
Genau.
Da gibt es ja den deutschen patentierten Brauch, den ich dieses Jahr auch mal wieder gegeben habe. Und zwar einmal musst du
Blei gießen?
Nee, Bleigieß nicht. Den Herr Frau Wangsrucken, Bleigieß haben wir mal gemacht, aber hat uns nicht überzeugt, weil es sieht immer aus wie eine Wurst, oder?
Ich denke, es kommen verschiedene Formen dabei heraus.
Ja, das ist doch alles immer interpretiert. Das ist so, wie wenn du vor einem abstrakten Kunstwerk stehst und sagst, ja, da wird die Ausweglosigkeit des Daseins wieder so plastisch beschrieben.
Also du wolltest auf Dinner for One raus.
Ich wollte Dinner for One und ich habe mir tatsächlich dann auch noch Alfred Tetzlaffs Silvesterpunsch reingezogen, was abnorm lustig ist. Muss ich nicht jedes Jahr mal anbieten.
Dinner for One ist ja sehr interessant. Das ist ja in Deutschland der totale Hype. Und in England, wo es eigentlich herkommt, überhaupt nicht. Kannst du hier, weißt du, wer mit Miss Sophie am Tisch sitzt zum 90. Geburtstag? Kannst
ja, natürlich. Mr. Winterbottom.
Genau.
Mr. Pomeroy, Andrew von Schneider und ja. Toby.
Ja, richtig. Du kennst alle vier. Super.
Andrew von Schneider, der muss ja immer die Jacken zusammenschlagen, weil mit dem deutschen Namen muss er natürlich auch die Jacken zusammenschlagen. Das ist ja klar. Es soll jetzt tatsächlich, ich habe sie noch nicht gesehen, es soll eine Serie geben, in irgendeinem Streaming-Dienst, die Vorgeschichte.
Ja, habe ich mir angeschaut, ist großartig.
Ja, ist gut.
Sehr amüsant, kann ich nur empfehlen. Passt auch eben, wie gesagt, in die Tradition, weil alle, die ich jetzt kenne, du hast es gerade bewiesen, wenn man sagt, na, wie heißen die vier nicht am Tisch sitzenden Menschen, die imaginären, mit denen man spricht, dann können die alle aufzählen. Und in diesem Film werden allen diese vier Figuren auch näher gebracht. Sehr schön. Und auch Miss Sophie.
Miss Sophie soll da ja noch jung gewesen sein, ne?
Da ist sie jung und auch der Butler, der ist dann natürlich dann auch dabei. Sehr schön.
Achso, der Butler ist auch schon dabei. Wie heißt der Butler nochmal?
Das weiß ich jetzt nicht, aber das war in dem Film ein ganz süßer Schauspieler. Also kann ich nur empfehlen.
Ja, okay, dann sollte ich mir das mal angucken. Und jetzt muss man sagen, genauso wie Silvester das Jahr zu Ende geht, geht jetzt diese Folge zu Ende, poetisch.
Das ist schade, weil wir noch gar nicht uns darüber unterhalten haben, was wir an Silvester gut oder schlecht finden, aber das machen wir dann in einer...
Aber das machen wir in der nächsten Folge, weil da hätte ich noch so ein paar Sachen zu sagen.
Gut, dann geht jetzt hier unsere Folge poetisch zu Ende.
In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüsschen.